Meine Kollegin Cornelia Kirchweger bereiste im Mai die USA und war dort vor allem in Pennsylvania. Das ist jener Bundesstaat, in dem vor 250 Jahren die Unabhängigkeit der USA von den britischen Kolonialherren auf den Weg gebracht wurde und die entscheidende Schlacht von Gettysburg stattfand. Cornelia hat interessante Leute getroffen und sich ein Bild von der aktuellen politischen und auch wirtschaftlichen Lage gemacht. Dabei hat sie auch interessante Einblicke gewonnen, die in den europäischen Medien kaum thematisiert werden. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich.
Cornelia, Pennsylvania ist ja ein historischer Schauplatz, an dem das Schicksal der heutigen USA besiegelt wurde, kann man so sagen. Damals stand das Land vor, ich sag mal, existenziellen Zerreißproben. Siehst du eine ähnliche Entwicklung heute? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe es in Pennsylvania wahrgenommen, aber es gilt eigentlich für die gesamte USA. Es ist ein die zerrissenen Staaten von Amerika aus meiner Sicht. Und zwar gespalten zwischen zwei Ideologien, den liberalen Ideologien, der Globalisten, der Demokraten und den werterhaltenden konservativen Republikanern. Mhm. Und dort haben die demokratischen Präsidenten ganze Arbeit geleistet. Die haben eine ganze Generation links indoktriniert, die Unis sind von diesen Gedanken durchzogen und es wird wahnsinnig schwierig sein, Amerika wieder dorthin zu bringen, was Abraham Lincoln einmal wollte, da komme ich zurück darauf. Pennsylvania ist deshalb ein Schauplatz für dieses Bild, weil die Unabhängigkeitserklärung wurde damals angestoßen oder unterzeichnet in Philadelphia, der 4. Juli 1776 ist heute der Nationalfeiertag der Amerikaner. Und da ging es um die Loslösung der britischen Kolonialherrschaft. Die 13 Kolonien haben damals eine Souveränitätserklärung abgegeben. Sie wollten sich aus dem Joch der Briten befreien. Die hatten hohe Steuern auf die Amerikaner verhängt, Handelsbeschränkungen. Sie hatten kein Mitspracherecht im britischen Parlament und das sollte nach Meinung dieser 13 Staaten endlich aufhören und ist dann auch gelungen. Hätten sie den Krieg verloren damals, wäre die USA oder das Amerika, wie immer es sich entwickelt hätte, heute britische Kolonie. Mhm. Und wahrscheinlich wären Leute wie George Washington und Thomas Jefferson als Hochverräter angeklagt und wahrscheinlich hingerichtet worden. Mhm. Es kam dann der Sezessionskrieg 1861 bis 1865. Da ging es um ein inneramerikanisches Problem. Da ging es nämlich darum, dass sich die Südstaaten ablösen wollten, um ihr Sklaventum aufrechterhalten zu können. Davon lebte die Wirtschaft. Die Sklaven wurden ausgebeutet für die Baumwollfelder im Süden. Und da hat der Norden dagegen gehalten. Er wollte die Ausweitung der Sklaverei nicht in die neuen Gebiete der USA. Und da fand dann die entscheidende Schlacht in Gettysburg statt. Ich habe das dort besucht, diese Stadt, wo es dann zur Wende kam, wo dann die Nordstaaten die Oberhand bekamen und der Süden irgendwann am Aufgeben musste. Und da ging es auch eigentlich um die Einheit eines Staates. Das hat Abraham Lincoln am Soldatenfriedhof damals in Gettysburg ganz klar formuliert. Eine Regierung des Volkes durch das Volk, für das Volk, das ist etwas, woran der Kernamerikaner heute noch glaubt und glauben will und das auch wieder zurückhaben will, was ja nicht mehr der Fall ist. Und da komme ich zur Zerreißprobe. Das ist genau das, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Denn hier gibt es eine globalistische Elite, die sich einen Staat nach dem anderen unter den Nagel reißt. Auch die EU gehört dazu. Und hier eine global zentralistische Regierung installieren möchte, um die Welt sozusagen kontrollieren nach ihren Vorstellungen. Lincolns Formel gilt also heute nicht mehr. Der Kulturkampf in den USA ist allgegenwärtig. Ich habe viel die Medien beobachtet. Und ich habe abstruse Entwicklungen miterlebt, zum Beispiel in Los Angeles, das ist ja eine Hochburg der Demokraten, der Linken. Dort hat die Bürgermeisterin Karen Bass gefordert, dass Meth-Abhängige eine gratis Gebisse, gratis Zähne bekommen, weil man nämlich ohne Zähne keinen Job findet. Also die Idee muss man sich geben, es wäre doch besser zu sagen, wir bringen die Meth-Abhängigen vom Meth weg.
Crystal Meth ist das, ne?
Ja, genau. Mhm. Weil mit oder ohne Zähne, wenn er abhängig ist, wird er sowieso keinen Job kriegen. Also die Denke ist absolut abstrus. Und in Kalifornien, Governor Gavin Newsom, auch einer der linken Demokraten, hat über ein 189 Millionen Dollar Programm den Inhaftierten Tablets zur Verfügung gestellt. Und man wollte ihnen die digitale Weiterbildung ermöglichen, mit dem Ergebnis, dass die Häftlinge die Sperren umgangen haben und vor allem Porno geschaut haben. Also dieses Projekt ist komplett den Bach hinuntergegangen. Das ist nur ein Symbol für dieses zerrissene Amerika.
Ja, das sind natürlich jetzt schon ziemlich brisante Situationen, wie du das so schilderst und auch dort aus den Medienberichten deine eigenen Erfahrungen jetzt hier mit zu uns bringst. Mit welchem Blick schaut man denn jetzt aktuell auf uns in Europa eigentlich? Wie ist da so die Lage?
Ja, Europa wird als schwach gesehen. Ein Kontinent, der die USA nur ausnutzt, der sich selbst nicht verteidigen kann und will, der eine Kolonialvergangenheit hat, aber es wagt, Amerika dafür zu verurteilen und so weiter. Es gibt ein pures Entsetzen, vor allem der konservativen Menschen, die ich habe viele davon getroffen, aber auch andere aus dem anderen Lager, die sagen, was gerade in Europa passiert, ist ein abschreckendes Beispiel für die USA. Aber es beginnt auch dort schon. Das ist die Migration, die überbordende und damit der Verlust der eigenen Kulturidentität und des Zusammenhalts der Gesellschaft. Das ist eine Horrorvorstellung für die Amerikaner. Und interessant war auch, dass zu meiner Zeit, als ich dort war, das Antiterrorpapier der USA vorgestellt wurde. Das hat hier, glaube ich, gar keinen so großen Medienbericht bekommen. Die US-Regierungslinie ist, dass Europa, wörtlich zitiert, als Brutstätte für den Terrorismus gilt neuerdings. Zwar wegen der unkontrollierten Migration und der globalistischen Ideologie der EU, die diese Migration auch ermöglicht über offene Grenzen und Toleranzansprüche, die eine Gesellschaft zerstören können. Und das werde zum unaufhaltsamen Niedergang Europas führen und dagegen wird die USA sich wehren, weil Europa auch untrennbar mit den USA verbunden ist. Explizit als große Gefahr wird auch der militante Linksextremismus genannt und auch in diesem Terrorpapier, Antiterrorpapier erwähnt als Gefahr. In den Medien, Europas Rolle. Ich habe mit Entsetzen, ehrlich gesagt, eine Fox News-Sendung von Jesse Waters gesehen. Ist ein Anchorman, der jährlich pro Show zwischen 3 bis 4 Millionen Zuschauer hat, also und sehr, sehr beliebt ist. Und als ich dort war, jeden Tag, Europa nutzt die USA aus, die USA hat es satt, Sugar Daddy für Europa zu sein, also der Finanzier für Europa. Sie verlassen sich beim Militär und der Verteidigung auf US-Steuergeld. Die Amerikaner müssen die Verteidigung der Europäer bezahlen. Und sie sind feige und sollen sich doch endlich einmal zusammenreißen, war der O-Ton dort in der Grönland-Debatte, wo Europa ja wirklich dagegen gehalten hat. Trump wollte sich dieses Land wie auch immer über einen Kaufvertrag oder sonst einverleiben. Und da sind sie auch über die europäischen Staatschefs hergezogen, diese Medienleute, Europa sei heuchlerisch und wollen uns wegen Landnahme belehren, hat Jesse Waters gesagt. Dabei hat Europa selbst eine brutale Kolonialvergangenheit. Und dann kam noch ein Schlag gegen Biden, erinnere ich mich, da hat er gesagt, die Europäer haben Biden geliebt, weil der ist immer eingeschlafen mit den Verhandlungen und hat im Schlaf die Schecks für Europa unterzeichnet.
Ja, das sind Einblicke, die man hier so aus unseren Medien nicht kennt. Ja. Und es ist wirklich interessant, wie du das jetzt live vor Ort erlebt hast, liebe Conny. Du sprichst ja von den zerrissenen Staaten von Amerika, von einem, ich sag mal, beinharten Ideologiekrieg im Alltag, bei dem die Polizei zwischen den Fronten steht. Ja? Kannst du das unseren Zuschauern mal ein bisschen genauer schildern vielleicht?
Ja, aus einem persönlichen Gespräch mit einem jungen Polizisten, etwa Mitte 30, der koreanische Wurzeln hat, der Vater ist Amerikaner mit deutschen Wurzeln. Und er ist tätig in Denver, Colorado, ist eine Hochburg der Demokraten, der linken Demokraten. Und er hat mir erzählt, wie sein Arbeitsablauf ist. Also die Polizei darf nichts veröffentlichen ohne die Abnahme seitens der Stadtregierung. Straftaten müssen auf eine bestimmte Art beschrieben werden. Man darf nicht den Migrationshintergrund von Tätern benennen, auch nicht einen Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität herstellen, weil das wäre diskriminierend. Er hat erzählt, dass er sich ganz beinhart nur mehr an das geschriebene Gesetz hält. Das heißt, bei Festnahmen zitiert er auch die Paragraphen, um hier sicher zu gehen. Und er hat ein schockierendes Erlebnis erzählt, das für ihn eine Wende bedeutet hat. Es gab einen irakischen Einwanderer, der ihm wahllos 7 Leute erschossen hat und vom Richter, von einem linken Richter, dann nur 2 Jahre bekommen hat, weil der linke Richter argumentiert hat, der kulturelle Hintergrund dieses Mannes muss anders bewertet werden, das Aggressionspotenzial bei diesen Leuten sei höher und deshalb hat er nur 2 Jahre bekommen. Dieser junge Polizist hat mir gesagt, ab diesem Zeitpunkt hat er die Urteile der Richter für jene Festnahmen, die er gemacht hat, nicht mehr verfolgt, sonst würde er verrückt werden. Ich habe ihn gefragt, wie er diesen mentalen Zwiespalt aushält und er hat gesagt, man muss komplett abschalten, selbst während der Tätigkeit sich nur mehr an die Vorschriften halten. Punkt. Also ein Engagement wird man hier nicht mehr finden. Anderer Fall, er wird sehr oft zu Fällen von häuslicher Gewalt gerufen. Hier sind auch wieder, der Islam spielt hier eine Rolle. Er erlebte, dass Frauen oft wirklich halbtot geschlagen werden. Wenn er dort aufkreuzt, dann sagt der Mann, das ist mein Eigentum, ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Und er erzählt, er wohnt in einer Avenue in Denver, ich kenne Denver sehr gut, wo wohlhabende Leute Leben aller ethnischen Hintergründe und so weiter, aber eben wohlhabend. Und ganz genau gegenüber der Avenue ist ein Slum, wo man täglich nur Schüsse hört und Blaulicht. Also er lebt in 2 Welten und seine Mutter ist mittlerweile, weil sie Koreanerin ist, so weit, dass sie am Abend alleine nicht mehr auf die Straße gehen möchte. Das ist ihr zu viel. Und die Leute, die Amerikaner in den Städten, die sagen, sie fühlen sich nicht mehr geschützt. Das betrifft auch zum Beispiel Philadelphia, wo man die Polizei ja ganz knapp hält mit Geldmitteln. Die setzen, die machen ihre Einsätze nur nach Vorschrift und die Leute regen sich dann auf, wenn sie anrufen, die kommen einfach nicht, weil sie wissen, sie können das eh nicht lösen. Und interessant ist, in den Kleinstädten und am Land, da ist die wertkonservative Gesellschaft zu Hause, die fühlt sich dort wohl, ich habe das gesehen. Die Kleinstädte verfallen leider allmählich, weil jeder, der rausziehen kann, der zieht raus aufs Land. Dort sieht man wunderschöne Häuser mit großen Grundstücken, da Rasen gemäht. Man sieht den Wohlstand dort, da sind übrigens sehr viele deutsche Abkömmlinge, die dort leben. Und da spaltet sich die Gesellschaft. Pennsylvania ist ein Swing-Staat, wo die Stadt links wählt und das Land rechts. Trump hat bei der letzten Wahl in Pennsylvania ganz knapp die Wahl gewonnen. Und dann gibt es noch einen interessanten Kulturkreis, der zeigt, wenn man klare Werte hat, die man exekutiert, dann kann man eine Gemeinschaft sogar über Jahrhunderte aufrechterhalten. Das sind die Amish. Ich habe die Amish besucht, sind vorwiegend Farmer und Zimmerleute und die sind in mehreren Wellen aus Europa ausgewandert wegen der Religionsverfolgung. Sie haben sich von den Mennoniten abgespaltet und kommen vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, Mitteleuropa, aus Sachsen, Elsass und auch der Pfalz, aber auch der Schweiz. Dort gibt es eben die fixen Regeln, man kann das mögen oder nicht, das bleibt einem selbst überlassen. Die Frauen tragen noch die Tracht von früher und sie sprechen meinen Dialekt. Also ich habe mich sehr gut mit ihnen unterhalten.
Okay, das ist ja wirklich beeindruckend, sowas dann zu sehen. Ne? Wobei du sagst ja, dass eben der Wohlstand auf dem Land lebt. Also das muss man sich ja dann auch erstmal leisten können, aus den Slums der Stadt sich eben nach draußen zu bewegen.
Man sieht, dass das hier ein neues Wohngebiet entsteht, natürlich sehr weit verstreut. Pennsylvania ist etwa so groß wie das frühere Westdeutschland, hat aber nur um die 14 Millionen Einwohner. Das heißt, die haben sehr viel Platz. Ja. Besiedelung findet in den Tälern zwischen den Appalachen statt. Das sind so grüne Hügel, die sich über das Land ziehen. Und das ist eben die wohlhabende Gesellschaft. Das ist die Mittelschicht, die weggeht aus den Städten, weil dort ist das Leben zum Teil nicht mehr sicher und auch für die Kinder vor allem. Das heißt, es ist genau diese Gruppe von Leuten, die auf Trump hofft und dieser Ideologie der Demokraten nichts abgewinnen kann.
Bleiben wir mal bei Donald Trump. Der US-Präsident war ja gerade zu dem Zeitpunkt in China, als du dort warst. Vielleicht hättest du sonst eine Audienz bekommen bei ihm. Man weiß es nicht. Ja. Was hast du denn von dieser Dynamik dort mitbekommen jetzt?
Ja, es war interessant. Also In dem Fall war links und rechts, also zum Beispiel CNN und auch Fox News, haben begonnen mit dem China-Bashing. China ist für die USA der große Feind, der das Land mit Billigwaren überschwemmt, mit die Technologie stiehlt und selbst eine Diktatur ist. Pünktlich zu Trumps Reise hat man wieder die Lab-Leak-Theorie aufflammen lassen, also das Virus, Coronavirus, sei also von den Chinesen in Wuhan entwickelt worden und verbreitet kein Wort darüber, dass es mit vielen Millionen von den USA diese Gain-of-Function-Forschung mitfinanziert wurde in Wuhan und von der Nationalen Gesundheitsbehörde Fauci und der Pentagon-Agentur DARPA. Dort wurde das Virus eigentlich scharf gestellt. Und die Amerikaner vertreten vielfach noch die Ansicht, die Chinesen sind mit den Koffern voller Viren herumgegangen um die ganze Welt und haben es dort verbreitet.
Tatsächlich?
Ja. Und in den konservativen Medien wurde China als wirtschaftlicher Aggressor dargestellt. Er überschwemmt die USA mit Fentanyl, stiehlt die Technologie. Und interessant war, Trump hat zu dieser Zeit die Made in America-Kampagne gestartet. Also, und er hat die Leute aufgerufen, kauft doch die Produkte, die in Amerika hergestellt werden. Ich war ja sehr oft in den Supermärkten und auch in anderen Geschäften und habe mir mal angeschaut, was könnte ich denn Made in America kaufen? Da ist ja nichts, außer den Nahrungsmitteln. Aber wenn ich zum Beispiel sogar in ein Souvenirgeschäft gegangen bin, was finde ich auf dem Zettel? Made in China.
Tatsächlich.
Also das ist eine Farce. Und was natürlich Trump nicht sagt, aber auch hier in Europa niemand sagt, ohne die Billigwaren, die die Chinesen nach USA und Europa liefern, könnten die Leute ihren Konsumstatus nicht aufrechterhalten, weil wenn das bei uns oder in den USA produziert wird, ist es gleich mal doppelt oder noch viel mehr teurer. Also das ist eine scheinheilige Argumentation.
Muss ich gleich mal kurz einhalten. Ja. Sieht man sehr viele chinesische Autofabrikate auch dort, wo du gewesen bist?
Ja, ja, ich habe einen Lab angehabt in Nissan Rogue.
Ah, ja, okay.
Ja. Der war sehr gut. Mhm. Und ja, man sieht viele chinesische Autos.
Ja, ja. Okay. Mhm.
Und dann die liberalen Medien, die hängen sich an der Ideologie natürlich auf. China hat eine repressive Diktatur, unterdrückt die Leute und so weiter und so weiter. Dann kam der Chip-Schmuggel noch aufs Tapet. Die Volksbefreiungsarmee schmuggelt Chips auch von Amerika nach China. Und dann ging es um die chinesische Geheimpolizei, die in den USA ihre eigenen Leute, ihre eigenen Verfahren aburteilt und Dissidenten sogar umbringt. Also all diese Themen sind aufgekommen, aber nach dem Trump-Besuch hat sich der Tenor geändert und man hat Trump eigentlich vorgeworfen, beide Seiten, er sei mit leeren Händen zurückgekommen und er hat sich von Xi an der Nase herumführen lassen.
Bleiben wir gleich mal bei der Politik. Du hast ja auf deiner Reise auch Politiker getroffen vor Ort in Pennsylvania. Wie viel Verständnis hat man denn dort für die globale Politik und die Situation in Europa? Was ist dir da so begegnet?
Also man hat überhaupt kein Verständnis und man hat überhaupt keine Ahnung. Die Amerikaner leben in dieser US-Blase, auch in der Medienblase, ist wurscht, ob links oder rechts.
Ja.
Sie haben keine Ahnung, was in Europa, wie Europa strukturiert ist. Sie haben auch keine Ahnung, dass die EU nicht Europa ist, sondern die EU auf Europa aufgepfropft wurde als Kontrollorgan, als Diktatur mehr oder weniger.
Also ich muss gleich mal einhaken, so Aufklärungsarbeit, wie wir es jetzt hier bei Auf 1 machen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz existiert dort gar nicht.
Eigentlich
komplett
nichts,
unterboten von also alternative Medien, ja?
Ja, eigentlich kaum, weil Fox News halt ein Trump-Sprachrohr ist zum Großteil. Aber wirkliche Aufklärung, ich war oft ziemlich erschüttert, was dort auch vertreten wird an Mainstream-Meinungen. Mhm. Und es ist interessant, dass es bezüglich der Außenpolitik bei den Amerikanern, mit denen ich geredet habe, auch in meinem Freundeskreis, da stimmt man Trump nicht blind zu. Also es wird schon kritisiert, dass er den Präsidenten von Venezuela mehr oder weniger gekidnappt hat. Mhm, und auch mit dem Krieg gegen den Iran gemeinsam mit Israel ist man nicht einverstanden, weil die Amerikaner haben die Nase voll von Kriegen im Ausland, die von den USA bezahlt werden müssen.
Gehen Sie auf die Straße dort? Also gibt es Demonstrationen?
Nein, sie gehen nicht auf die Straße. Nicht. Nein. Mhm. Man spricht auch sehr ungern über die Politik. Es will sich niemand äußern. Ich erinnere mich Nachbarn von unseren Freunden, die haben erst nach 5 Minuten, wie sie gemerkt haben, dass wir eigentlich auf einer Linie sind, sind herausgekommen mit ihrer Meinung und so. Also es herrscht auch Angst, sich zu outen. Mhm. Und man ist lieber still. Und was Russland betrifft, Russland ist ein Narrativ. Von Russland haben die Amerikaner deshalb keine Ahnung, weil es wird dort die höchste Reisewarnung ausgesprochen in den USA. Es haben ja fast die Hälfte der Amerikaner gar keinen Pass. Also die würden auch dort gar nicht hinreisen können. Und als wir ihnen erzählt hatten, dass ich vielfach in Russland war und mein Mann auch und dass die Leute dort absolut in Ordnung sind. Und auch jetzt ist es ein sehenswertes Land, die waren erschüttert, ja. Also da hat man gemerkt, dass da im Kopf irgendwas passiert. Und das Interessante war, das möchte ich noch sagen, ich war in einem Büro der Republikaner in einer Kleinstadt in Carlisle und ich habe über diese Themen gesprochen. Ich war erschüttert, dass diese Regionalpolitikerin keine Ahnung hatte von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe über Europa, Russland, China, da herrschen Bilder. Die schauen dich mit offenem Mund an, wenn du ihnen das erzählst. Aber ich habe dann bekommen das Glaubensbekenntnis der Republikaner. Ich bin ein Republikaner, weil, und dann wird heruntergesagt, das ist praktisch zum Auswendiglernen für die Kampagnen. Oder We Believe in America. Warum? Das ist auch hier erklärt.
Wer hat dir das überreicht?
Die Dame dort, also, die Regionalpolitikerin, ja, in Carlisle. Ja.
Wie ist, mich würde noch interessieren, unsere Zuschauer sicherlich auch, wie ist es denn zu diesem Gespräch überhaupt gekommen mit der Regionalpolitikerin? Bist du proaktiv hingegangen und hast
Nein, meine gefragt? Freunde sind in diesem Bereich engagiert und okay. Die kennen viele Leute. Und als wir in Carlisle waren, haben sie gesagt, schau doch vorbei. Mhm. Wir kennen die so und so. Und ich bin dann dort hingegangen und habe mit dieser Frau gesprochen. Also diese Dinge wurden mir gegeben und ich habe dann ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben bezüglich Europa, EU, was sich hier so abspielt. Und die Dame hatte gesagt, das ist interessant, Sie sollten hier einen Vortrag halten, aber dazu kam es nicht mehr.
Nur vielleicht bei deinem nächsten Besuch dann. Ne? Sehr interessant, liebe Conny, was du uns da so für News direkt aus erster Hand quasi aus Pennsylvania mitbringst. Blicken wir mal auf die Midterms im November. Ja? Welche Stimmung hast du bei den Wählern mit Blick auf die Zukunft denn mitgenommen jetzt?
Ja, es herrscht bei den konservativen Wählern Panik davor, dass die Demokraten gewinnen, weil sie sagen, wenn das nochmal der Fall ist, dann ist das Land kaputt. Mhm. Weil die werden dann noch aggressiver ihre Agenda durchziehen, die werden die Gesellschaft noch mehr spalten. Der Widerspruch wird genauso wie in Europa verboten werden, Kritik an Politikern wird wahrscheinlich zensiert. Die haben panische Angst um ihr noch freieres Leben in Amerika. Was passiert bei den Midterms? Da geht es um die politische Macht im US-Kongress und in den Bundesstaaten. Und da spielt sich momentan ein Krieg hinter den Kulissen ab, weil das Rennen wird sehr knapp ausgehen. Normalerweise verliert die regierende Partei bei den Midterms immer, weil das ist eine Art Abrechnung mit den frustrierten Wählern. Was nicht heißt, dass bei der nächsten US-Wahl diese Partei nicht wieder gewinnen könnte. Aber was passiert jetzt? Es herrscht ein Gerangel um die Wahlbezirke. Und da ist gerade ein Umschreiben dieser Wahlbezirke im Gang, um halt 3 bis 4 oder 5 Stimmen pro Wahlbezirk dazu zu gewinnen. Da haben die Demokraten damit und die Republikaner sind danach gezogen. Und da gibt es paradoxe Geschichten, wie da gibt es ja diesen Voting Rights Act von 1965, den haben die Demokraten so ausgelegt, dass man in jedem Fall bei Wahlbezirken die schwarze oder ethnische Bevölkerung bevorzugen muss in der Stimmengewichtung. Mhm. Und da gibt es jetzt ein Urteil, hat es ein Urteil gegeben, das diese Interpretation aufhebt. Mhm. Und dann haben die Republikaner da gab es rein schwarze Wahlbezirke im Süden, die haben das dann aufgelöst, weil das waren natürlich sichere Gewinnstimmen für die Demokraten. Mhm. Also da gibt es wirklich jetzt einen Kampf um jede Stimme, weil das zählt im EU-Repräsentantenhaus. Und wenn jetzt die regierende Partei die Mehrheit im Kongress verliert, dann ist es eine sogenannte lahme Ente. Die kann kein Gesetz mehr auf den Weg bringen.
Trump dürfte ja jetzt auch gar nicht vom Gesetz her ein drittes Mal antreten, ja, wenn es jetzt dann nochmal für die Republikaner bei der nächsten Wahl ausgehen sollte. Wie ist denn da die Stimmung im Land, beziehungsweise wer wird denn da als möglicher Nachfolger gehandelt? Also J.D. Vance, ja, ist der schon mit den Hufen am Scharren da unterm Tisch oder wer könnte es sein?
Sehr interessant, dass nämlich selbst in republikanischen Kreisen sehr viel Rubio bevorzugt wird. Ich weiß nicht warum.
Okay.
Also ich persönlich halte Vance, nachdem ich viele seiner Reden gehört habe, auch in den USA, für den besseren Mann. Mhm. Aber Rubio hat da scheinbar etwas, was die Amerikaner mögen. Mhm. Vielleicht ist Vance zu intellektuell. Er ist auf jeden Fall intellektueller als Rubio und auch als Trump. Vielleicht kann man damit nicht umgehen.
Okay, vermutlich, ja. Aber bis dahin ist es ja nur noch ein bisschen hin an Zeit, ja.
Zwei Jahre noch.
2028, ja. Ne, die sind ja ein Jahr vor uns, genau, sind da die neuen Wahlen angesetzt. In den USA wird ja auch gerade heftig diskutiert, ob an der Wahlurne, wo bleiben wir bei den Wahlen gleich mal, ein Personalausweis vorgezeigt werden muss. Ja, das ist ja wirklich absurd. Ne? Für uns also tatsächlich wirklich eine absurde Diskussion. Was ist denn dort anders als bei uns? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben, Conny.
Es gibt kein zentrales Wahlregister wie bei uns. Das ist alles bundesstaatlich geregelt. Mhm. Also der sogenannte Föderalismus ist in den USA viel mehr ausgeprägt als bei uns in Österreich, im winzigen Österreich. Mhm. Die EU möchte ja einen Superstaat kreieren, hat also nichts übrig für den Föderalismus, den eigentlich die USA praktiziert, wo man einen Bundesstaat eigene Steuern festlegen kann und sogar ein eigenes Wahlsystem. Was ist dort? Die Wahlregistrierung, man muss sich vorher für die Wahl registrieren, die liegt am Bürger, das ist seine Verantwortung. Und dazu braucht er die US-Staatsbürgerschaft, meistens 18 Jahre, aber auch 16, 17 Jahre schon möglich. Er muss unbescholten sein. Also Straftäter werden temporär oder auf Dauer von der Wahl ausgeschlossen. Und dann muss man sich im Register eintragen, entweder online oder mit Papierform. Und bei den Ausweisen vorliegen an der Wahlurne gibt es vier Kategorien. Eine strenge Fotoausweispflicht, die man vorlegen muss an der Wahlurne, das ist zum Beispiel Georgia, Ohio, Indiana und so weiter, eine lockere Fotoausweispflicht. Da wird zwar ein Dokument mit Lichtbild erwartet, aber er darf einstweilen wählen, bis er das Dokument nachbringt und dann wird seine Stimme mitgezählt. Mhm. Man kann aber auch eine Identifikation durch einen Wahlhelfer erfolgen lassen, wenn der dich kennt. Und dann gibt es eine lockere Ausweispflicht ohne Foto, wie Colorado zum Beispiel, Virginia, Oklahoma. Und keine Ausweispflicht gibt es in 14 Bundesstaaten. Also da kann man einfach hingehen. Mhm. Dazu gehört auch Washington, New York, Pennsylvania, New Jersey und so weiter. Mhm, okay. Und die Republikaner fordern eine verpflichtende Ausweispflicht mit ID, weil sie sagen, hier ist dem Wahlbetrug Tür und Tor geöffnet. Mhm, die Demokraten kommen da mit absurden Argumenten, die sagen, das Ausstellen des Passes, ein ID eines Führerscheins kostet sehr viel Geld, die Armen können sich das nicht leisten. Mhm, das heißt, das ist eine Diskriminierung der Armen und man will hier Wählerunterdrückung begehen. Und noch ein interessantes Argument habe ich gehört in der Diskussion mit unseren Freunden, die in Pennsylvania leben. Die haben mir zurückgeworfen, sozusagen in der Diskussion über ein vorsintflutliches Wahlsystem. Wir sind freier als ihr, weil wir können nicht mit einer elektronischen Identität oder was immer ständig kontrolliert werden. Und so wie ihr in Europa kontrolliert werdet auf Schritt und Tritt, das möchten wir hier nicht. Mhm. Also dann nehmen sie lieber Wahlbetrug in Kauf, als ihre Freiheit zu verlieren.
Interessant, ja. Wirklich interessant, auch diese Gegensätze jetzt zu sehen von Europa zu den USA, wie du es jetzt tatsächlich auch erlebt hast bei deiner Reise vor Ort in Pennsylvania. Man kann nur hoffen, dass dieses Bild, was eben bei einigen, also bei vielen Amerikanern im Kopf umhergeistert von Europa, dass dies auch mal eine Chance hat, klar, gerade gerückt zu werden.
Ja, eben, ich halte das für sehr schwierig, weil eben diese Polarisierung der Gesellschaft auch in den Medien ganz klar ist. Es gibt die CNN und so weiter und dann gibt es eben Fox News, das dagegen hält. Aber in beiden Fällen wird nicht objektiv berichtet oder man geht vielleicht mehr auf die Details ein, wie man es sollte. Und ich sage hier nur, ein berühmter Moderator, der bei Fox News war, Tucker Carlson, der hat jetzt seinen eigenen Fernsehsender und das ist Journalismus, wie ich ihn mir vorstelle. Hier wird von allen Seiten akribisch recherchiert. Hier werden Themen aufgenommen, für die wir hier vielleicht sogar eingesperrt werden oder das Bankkonto gesperrt und so weiter, wie auf eins schon passiert ist. Also das ist für mich wirklich Journalismus.
Und der wird nicht diffamiert in irgendwelcher Art und Weise?
Nein,
vom Staat?
Also er ist eigentlich neuer. Er kriegt auch schon Drohungen. Ich habe mal eine Sendung gesehen, wo er das auch gesagt hat, dass er bedroht wird.
Okay.
Aber er ist eigentlich der alternative Sender, so wie auf 1 für die USA.
Interessant. Ja. Ja, also auch da passiert schon was im Hintergrund. Und es gibt Menschen, die Mut haben, auf ehrlichen Journalismus zu setzen und eben dann auch dem Volk letztlich alternative Medienberichterstattung anzubieten.
Und er hat auch immer eine steigende Zuseherfrequenz.
Mhm, okay. Ja. Kann man nur die Daumen drücken, dass das weiter auch auf dem Fortschritt sein wird, auch in den USA. Und ja, vielen herzlichen Dank erstmal für diese interessanten Einblicke auch von deiner Reise in die USA. Knappe 4 Wochen bist du jetzt, glaube ich, da gewesen.
Ja.
Ne? Ja. Und gibt's schon einen nächsten Termin, wann du wieder hinreisen wirst?
Nein, USA in diesem Jahr nicht mehr. Ich habe Indien im Auge.
Okay. Ja. Herzlichen Dank, Cornelia Kirchweger, meine Damen und Herren. Und ja, wir werden gespannt sein, was du uns als nächstes berichten kannst.